Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 21. Februar. Das sind unsere heutigen Themen. Die Freilassung des deutschen Journalisten Deniz Yücel in der Türkei am vergangenen Freitag war ein Erfolg. Sie forderte aber auch einen äußerst hohen Preis.
Es ist sehr gut, dass er frei ist, aber dass 150 Journalisten dort in Haft sitzen, ist eine haarsträubende Situation, die man überhaupt nicht so dulden kann.
Wir sprachen mit einer Expertin von Reporter ohne Grenzen darüber, weshalb die Urteile in der Türkei immer willkürlicher werden. Dann geht's bei uns ums Thema Gentrifizierung.
Wer weiß, was Gentrifizierung bedeutet, ist ein Teil von ihr.
Sagt Thomas Hämmerli. Wir sprechen mit ihm über seinen neuen Film, über Stadtplanung und das Waschen von Socken im Geschirrspüler. Und?
Ich finde es eine moderne Gattung in dem Sinn, dass sie immer experimentell ist und auch weil sie schnell ist. Also ich glaube, Gedichte sind einfacher zu lesen oder schneller zu lesen als Romane.
Er bricht eine Lanze fürs Gedicht, der Berner Lyriker Raphael Urweider. Soeben hat er mit Wildern seinen vierten Gedichtband herausgegeben. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Kevin Wolf.
Chefärzte in der Schweiz verdienen Millionen. Gemäss Recherchen der Rundschau von SRF verdient jeder vierte Chefarzt über 1,5 Millionen Franken jährlich. Hauptgrund ist, dass Ärztinnen oft direkt am Umsatz des Spitals beteiligt sind. Weil das große Geld locke, würden Operationen auch durchgeführt, wo kostengünstigere Behandlungen möglich wären. Das wirkt sich auf uns alle aus. Diese Kosten belasten die Grundversicherung und dafür müssen Steuer- und Prämienzahlerinnen aufkommen. Der Trend zur No-Billag-Initiative bestätigt sich. Gemäss neuesten Umfragen von Tamedia und SRF wollen rund 60% der Befragten ein Nein in die Urne legen. Abgestimmt wird am 4. März. Der spanische Rapper Valtonyc muss 3,5 Jahre ins Gefängnis. So hat gestern das oberste spanische Gericht entschieden. Es wirft dem Rapper aus Mallorca unter anderem vor, er habe in seinen Songtexten Terrorismus glorifiziert und die spanische Krone diffamiert. Das Urteil bewirkte einen Aufschrei in der spanischen Musikbranche. Auf Twitter fordern diverse Musikschaffende und Fans Respekt vor der Meinungsäußerungsfreiheit und kritisieren das Urteil als Gesinnungsjustiz. Die Angriffe der syrischen Regierung in Ostghouta nahe Damaskus halten an. In den letzten 2 Tagen sind rund 200 Menschen ums Leben gekommen, darunter Dutzende Zivilisten. Gemäß der Zeit sind auch Mitarbeitende der Hilfsorganisation SOS Kinderdörfer unter Beschuss geraten. Diese mussten ihre Arbeit vorübergehend einstellen. Auch im Norden Syriens spitzt sich die Lage weiter zu. Laut der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur hat die syrische Regierung Truppen in die Region Afrin entsandt. Afrin wird derzeit von den KurdInnen kontrolliert. Die syrische Regierung gibt an, die KurdInnen in ihrem Kampf gegen die Türkei zu unterstützen. Gemäß Medienberichten nahm das türkische Militär die syrischen Soldaten in Afrin nun unter Beschuss. Auf den Malediven gilt weiterhin der Ausnahmezustand. Das Parlament hat ihn gestern um 30 Tage verlängert, auf Antrag von Präsident Abdullah Yamin. Die Opposition boykottierte die Abstimmung und verurteilte sie als illegal, wie Al Jazeera berichtet. Hintergrund ist ein Machtkampf zwischen Präsident Yamin und dem obersten maledivischen Gericht. Dieses hatte kürzlich entschieden, 9 inhaftierte Oppositionelle auf freien Fuß zu setzen. Darauf ließ Yamin einige Richter festnehmen und die restlichen Richter machten das Urteil rückgängig. In der Folge gab es fast täglich breite Proteste der Bevölkerung. Und zum Schluss zum Wetter. Morgen Donnerstag bleibt es hochnebelartig bewölkt mit Biese bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Auch der Freitag zeigt sich bewölkt mit im Flachland teils Aufhellungen bei knapp über 0 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Über ein Jahr lang saß der deutsche Journalist Deniz Yücel in türkischer Isolationshaft, angeblich wegen terroristischer Propaganda. Am vergangenen Freitag wurde Yücel nun überraschend freigelassen. Weshalb er gerade jetzt aus der Haft entlassen wurde, darüber kann man zum jetzigen Zeitpunkt wohl nur spekulieren. Was jedoch feststeht, die Freilassung von Deniz Yücel hatte einen hohen Preis. Mehrere bekannte türkische Journalisten und Journalistinnen wurden am vergangenen Freitag zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Weltweit berichten die Medien derzeit vor allem über die Freilassung von Deniz Yücel und die möglichen Hintergründe. Dass gleichzeitig aber immer mehr Journalistinnen und Journalisten inhaftiert und verurteilt werden, darüber wird kaum gesprochen. Mit Ulrike Gruska von Reporter ohne Grenzen sprach ich nun aber genau über diese Willkür der türkischen Justiz und wollte von ihr wissen, ob man in Zusammenhang mit Deniz Yücels Freilassung denn überhaupt noch von einem erfolgreichen Tag sprechen kann.
Also einen erfolgreichen Tag können wir den Freitag vergangener Woche tatsächlich nicht nennen. Wir haben uns sehr gefreut über die vorläufige Freilassung von Deniz Yücel. So richtig frei ist er ja nicht, weil er immer noch offiziell angeklagt ist. Aber die Nachricht über die lebenslangen Haftstrafen für die drei anderen Journalisten kam wenige Minuten später. Und das ist natürlich ein drastisches Urteil. Und es war auch der erste Fall, in dem Journalisten angeklagt wurden wegen Beteiligung an dem Putschversuch im Juli 2016. Also es ist auf keinen Fall ein guter Tag für die Pressefreiheit gewesen.
Die Freilassung von Deniz Yücel hängt ja offensichtlich auch mit seiner deutsch-türkischen Doppelbürgerschaft zusammen. Können denn nun auch andere ausländische inhaftierte Medienschaffende in der Türkei auf eine Entlassung hoffen oder bleibt Yücel eine Ausnahme?
Das ist natürlich sehr schwer vorauszusagen. Insgesamt beobachten wir halt ein einfach sehr, sehr hohes Maß an Willkür in der Türkei. Die Festnahme von Deniz Yücel und die Tatsache, dass man ihn so lange ohne jede Anklage in Untersuchungshaft und teilweise auch in Isolationshaft gehalten hat, war genauso willkürlich und für uns überraschend wie die Tatsache, dass er dann ausgerechnet jetzt freikam. Es gab Zeiten zwischendrin, da haben Beobachter eher damit gerechnet. Also ich wage aufgrund dieser Situation überhaupt keine Voraussage, wie es jetzt für andere Journalisten aussieht.
Sie sprechen von Willkür. Wie kann denn diese Willkür von einem offiziell demokratischen Staat wie der Türkei überhaupt noch gerechtfertigt werden auf Justizebene?
Also aus unserer Sicht ist die nicht zu rechtfertigen. Aus türkischer Sicht wird man Ihnen sagen, dass keine Willkür herrscht, sondern ein Rechtsstaat. Da messen wir dann einfach die Realität und da sehen wir eben diese Willkür. Reporter ohne Grenzen verlangt immer wieder von der Bundesregierung in Deutschland, aber auch von Institutionen der Europäischen Union, dass man eben die Türkei da an ihre Selbstverpflichtungen und Versprechen erinnert. Also die Türkei nennt sich selbst demokratisch regierter Staat. Sie will offiziell immer noch Mitglied der Europäischen Union werden. Und da ist natürlich ein Verhalten, wie es seit dem Putschversuch geschieht, gegen kritische Journalisten einfach vollkommen unhaltbar. Und da mahnen wir sehr, sich eben auch nicht einlullen zu lassen durch so vermeintlich gute Nachrichten wie die Freilassung von Deniz Yücel, sondern weiter hinzugucken und zu sagen, es ist sehr gut, dass er frei ist, aber dass 150 Journalisten dort in Haft sitzen, ist eine haarsträubende Situation, die man überhaupt nicht so dulden kann.
Über die Freilassung von Deniz Yücel wurde weltweit in allen Medien berichtet. Die türkischen Staatsmedien jedoch berichteten bislang kaum über die Freilassung. Weshalb soll die Bevölkerung denn davon nicht in Kenntnis gesetzt werden?
Also wir beobachten ja generell, dass dann oft so eine Art Nachrichtensperre verhängt wird, aber dass einfach unangenehme Themen verschwiegen werden. Und so jemand wie Deniz Yücel, der nicht klein beigibt und der in der Haft noch ausdrücklich sagt, ich muss nicht freikommen, wenn das Teil schmutziger Deals ist, wo dann der Türkei Waffen versprochen werden, damit ich aus dem Gefängnis komme, das mache ich auf gar keinen Fall. Das ist ja so ein Beispiel oder so jemand, der Mut macht. Und solche Geschichten soll die Bevölkerung dann wahrscheinlich eher nicht erfahren.
Nach wie vor sitzen in der Türkei unzählige Journalistinnen und Journalisten in der Haft. Welchen Haftbedingungen sind sie denn dort ausgesetzt?
teilweise sehr, sehr schwierigen Haftbedingungen. Also es gibt Leute, die in Einzelhaft gehalten werden. Das alleine ist ja schon immer eine sehr, sehr große Belastung für Menschen, wenn sie dort über Wochen und Monate ohne jeden Kontakt zur Außenwelt festgehalten werden. Es gibt Journalisten, die sind schon relativ alt und werden ohne jede Rücksicht auch auf ihren Gesundheitszustand dann in Gefängnissen untergebracht, wo sich manchmal die Gesundheit in kürzester Zeit rapide verschlechtert. Aber ich glaube, was auch vor allem belastend ist für viele, viele gefangene Journalistinnen und Journalisten in der Türkei, ist halt diese Unsicherheit, dass man manchmal über Monate überhaupt nicht erfährt, weswegen man jetzt eigentlich festgehalten wird. Anwälte bekommen, wenn es denn Anklagen gibt, oft keinen Zugang zu Dokumenten. Oft ist es schwierig, dass dann Verwandte oder auch bei ausländischen Gefangenen die konsularischen Mitarbeiter ihrer Heimatländer Zugang kriegen zu den Gefängnissen. Also da merkt man auch wieder an den kleinen alltäglichen Fragen dieses doch recht willkürliche System.
Wenn überhaupt Anklageschriften gegen inhaftierte Journalistinnen und Journalisten vorliegen, dann wird ihnen darin meist vorgeworfen, Teil einer terroristischen Organisation zu sein oder darüber zu berichten. Um was für Organisationen geht es denn da ganz generell und weshalb machen sich die Medienschaffenden mit einer Berichterstattung darüber strafbar?
Also das ist aus unserer Sicht eine ganz perfide Methode, dass man einfach Journalisten, die über bestimmte Ereignisse oder Vorgänge berichten, dann sozusagen gleichsetzt mit dem Gegenstand ihrer Berichterstattung. Also das trifft vor allem Journalisten, die in irgendeiner Weise über den Putschversuch berichtet haben oder über Themen, die damit in Zusammenhang stehen. Denen wird dann vorgeworfen, Propaganda für die Bewegung von Gülen zu machen, oder auch Journalisten, die über den Kurdenkonflikt im Südosten der Türkei berichten. Da heißt es dann ganz schnell, wenn sie zum Beispiel O-Töne verwenden von kurdischen Aktivisten oder auch Kämpfern, dass sie Propaganda machen würden für Terrororganisationen oder kurdische Organisationen, die verboten sind in der Türkei. Und so wird das System natürlich ad absurdum geführt, wenn ein Journalist, weil er jemanden zitiert im Rahmen aktueller Berichterstattung, wenn er dann sofort damit gleichgesetzt wird. Und das ist, was in der Türkei passiert.
Sagt Ulrike Gruska von Reporter ohne Grenzen.
Rabe Info.
Die Gentrifizierung bin ich, sagt Thomas Hemmerli im gleichnamigen Film. Gentrifizierung ist ein Stadtentwicklungsbegriff, der die Aufwertung eines Quartiers bezeichnet. Mit der Folge, dass dort der Wohn- und Arbeitsraum immer teurer wird und Kleinverdienende in andere Quartiere verdrängt werden. Diese Woche feiert der experimentelle Dokumentarfilm «Die Gentrifizierung bin ich, Beichte eines Finsterlings» Premiere. Aus Hunderten von Videoschnipseln hat der Journalist, Filmemacher und Künstler Thomas Hemmerli ein Werk gezimmert. Es besteht aus historischen Archivaufnahmen, aus Home-Videomaterial und aus neu gefilmten Szenen. Einerseits erzählt der Film die Autobiografie eines Hausbesetzers, der zum Hausbesitzer wurde. Andererseits beleuchtet er die hässlichsten und schönsten Ergebnisse der Stadtplanung oder der fehlenden Planung in der Schweiz, in Brasilien, Mexiko und Georgien. Michael Spahr hat den Filmemacher getroffen, der durchaus nicht wie ein Finsterling aussieht. Was hinter der Beichte des Finsterlings steckt, erklärt Thomas Hemmerli gleich selbst.
Dass der Film im Untertitel Beichte eines Finsterlings zu tun hat, hatte einerseits damit zu tun, dass es also ein bisschen den Humor des Films rüberbringt. Und auf der zweiten Seite ist es eine Selbstimmunisierung, weil ich mich nicht wahnsinnig für die moralischen Fragen interessiere. Also man hätte sehr gut auch einen Film machen können, in dem man gewissenlose Hausbesitzer zeigt, die Geld in eine Wohnung stecken, um dann mehr Profit rauszuschlagen, und eine arme alte Dame oder eine sympathische Wege, die raus muss. Das kann man alles machen, das ist alles legitim, aber mich hat sehr viel mehr interessiert, wie funktionieren ökonomische Mechanismen, was sind die großen Mechanismen, die funktionieren, und mit so einem Titel können Sie sich da ein bisschen aus der Schusslinie nehmen.
Der ganze Film dreht ums Wohnen. Es ist ein autobiografischer Film. Sie definieren sich gewissermaßen auch darüber, wie sie wohnen, wie sie gewohnt haben, vom Hausbesetzer zum Hausbesitzer. Bin ich, wie ich wohne?
Nee, das ist natürlich so, diese Verkürzung, wenn Sie einen Film machen, müssen Sie irgendwie ein Thema über einen Leisten schlagen. Und ursprünglich wollte ich einen rein politischen Film machen. Das Problem ist, das wäre sehr komplex geworden. Und ich habe dann so zwei lustige Schmankerl ins erste Drehbuch reingeschmissen, weil ich ja weiß, dass auch Leute in Jurys, die Gelder für Film sprechen, unterhalten sein wollen. Und hat die Produzentin sofort, zu Recht wahrscheinlich, gesagt, mach den Film persönlich, du hast dieses große Archiv mit Geschichten. Das Schmankerl war, ich habe besetzt am Stauffacher und später wirklich durch extreme Zufälle in diesem Projekt, gegen das ich besetzt hatte, plötzlich gewohnt. Und das sind natürlich so Sachen, für Film ist das fantastisch. Aber das Leben ist natürlich sehr viel komplexer, sie können sich auch über diverse andere Sachen definieren.
Wohnen ist ein großes Thema in den Städten. Besonders ein Thema, das Sie im Film auseinandernehmen, ist dieses Schlagwort Dichtestress. Es wird darüber gesprochen, dass man sich kaum noch in den Städten bewegen kann, weil so viele Leute da sind. Wie demontieren Sie das?
Das war der Ausgangspunkt des Films, dass ich ein Bändchen rausgegeben hatte gegen diesen Unsinnsbegriff, der lange nur von der extremen Rechten benutzt worden war und dann via die NA plötzlich mal im Schweizer Journalismus gelandet ist. In Österreich, in Deutschland kennt niemand diesen Quatschbegriff. Warum Quatschbegriff? Er insinuiert, dass überall, wo sie Knappheitsphänomene haben, das irgendwas mit Dichte und der Anzahl Leute zu tun haben sollte. Im Film ist es anders demontiert, weil meine Erfahrung die ist, ich habe in Sao Paulo gelebt, ich habe in Mexico City gelebt, ich habe in einer Mietskaserne in Saigon gelebt, ich war mal länger in Taiwan. Taiwan, weiß ich noch, war ich enttäuscht, weil man mir gesagt hat, ich hatte das gelesen, das sei die dichtest besiedelte Insel der Welt. Das merken sie gar nicht. Und dann, die haben schöne Berge, sieht aus wie in der Schweiz, blaue, tiefblaue Seen, Berge und so. Also Dichte gibt es vor allem in der Schweiz nicht. Und jetzt Zürich, wo ich herkomme, war in meinem Geburtsjahr 1964, gab es 440.000 Personen, die dort gewohnt haben. Heute sind es irgendwie 410.000 Bewohner. Jeder, der behauptet, wir hätten Dichtestress, ist ein Kretter.
In Bern haben wir genau die gleiche Situation. Da haben mal 150.000 Menschen gewohnt. Zwischenzeitlich waren es 100.000 noch. Jetzt sind es wieder ein bisschen mehr als 120.000. Das stimmt. Das Wohnen aber hat sich verändert. Leute brauchen mehr Platz. Das ist ja eines der Probleme, das Sie auch ansprechen. Und interessant ist ja auch, dass Sie nicht nur die Rechten kritisieren wegen diesem Propaganda-Begriff Dichtestress, sondern Sie kritisieren auch die Linken, also die Linken, die jetzt in Zürich, aber auch in Bern an der Macht sind. Wo liegt denn dort der Kritikpunkt?
Über Bern kann ich zu wenig reden, weil ich zu wenig weiß, aber in Zürich ist relativ klar, dass aus den 70er Jahren man eine gewisse Abneigung gegenüber Fortschritt hat, man hat eine Abneigung gegenüber Dichte und man ist lange ausgegangen vom Bestehenden und argumentiert, wenn sie aufzonen, dann werden alte Häuser durch neu ersetzt, bei denen die Wohnungen natürlich teurer sind. Das ist richtig. Das Problem ist aber, wenn es stimmt, dass wir einen höheren Bedarf haben, weil Paare sich trennen, heute Väter auch die Kinder aufsehen wollen, dass wir eine höhere Lebenserwartung haben, dass mehr Leute in den Städten wohnen, wir eine gewisse Zuwanderung haben, dann müssen sie dem begegnen, indem sie, das ist eine marxistische Forderung, mehr auf die Produktion schauen und mehr bauen. Und mein Mantra ist ein bisschen, dass wir sehr viel energischer verdichten sollten, ohne dass ich jetzt behaupten würde, es ist dann immer der Markt oder es muss unbedingt von den Privaten kommen. Das Mantra ist, wir müssen mehr verdichten, wenn wir diese Nachfrage auffangen wollen und es nicht damit bezahlen wollen, dass all die Leute, die kein Geld haben, über kurz oder lang aus der Stadt rausgedrängt werden.
Noch eine Frage zu diesem sehr amüsanten und collagenhaftigen Film, der einem das Thema Bauen und Wohnen auf eine sehr unkonventionale Art näher bringt. Sie waschen einmal Ihre Socken in einem Geschirrspüler.
Ja.
Hat das funktioniert?
Naja, Sie haben dann so ziemlich viele Flusen und so, aber es notfalls funktioniert das. Da wäre das Mantra, nie Angst haben, immer ausprobieren. Das versuche ich meinen Kindern beizubringen.
Sagt Thomas Hämmerli. Mehr zu seinem Film gibt's unter www.gentrifizierung.me. In Bern läuft der Film ab morgen Donnerstag im Kellerkino.
Radio Info. Kultur.
Hand aufs Herz, wann habt ihr zum letzten Mal ein Gedicht gelesen? Viele scheuen sich vor der Lyrik. Zu kompliziert, zu hochgestochen, zu komplex und zu verstaubt sei diese. Dabei sei Lyrik doch aber etwas Hochmodernes. Das sagt der Berner Schriftsteller Raphael Urweider. Schließlich würden Gedichte ja auch nicht so anders funktionieren als ein Tweet oder eine Statusmeldung. Raphael Urweider ist schon eine Weile im Gedichtbusiness. Bis anhin hat er 3 Bände herausgegeben, wofür ihm mehrere renommierte Preise verliehen wurden. Mit Wildern ist soeben der 4. Gedichtband des 43-Jährigen erschienen. Ein Beitrag von unserer Kulturredaktorin Gisela Feutz.
Kongo nde mboka, mboka ngomo kengeli koi.
Bei Sonnenuntergang reißen die Mauersegler Buchstaben in Durbans Himmel. Vor einer Herde Wolken, die dem Wind folgen, dem Wind, der zunimmt über dem hellen Meer, das am Horizont in den Himmel hinaufregnet. Am Hafen gehen tausende orangenfarbene Lichter an. Die Containerstadt glänzt wie frisch polierte Legosteine. Ich habe mir einfach überlegt, dass die Sonne immer irgendwo untergeht auf dem Planeten, und zwar auf der Südhalbkugel und der Nordhalbkugel gleichzeitig. Und die Idee war eigentlich, so ein 24-Stunden Sonnenuntergangsgedicht zu machen. Also dass eben der Blickwinkel reist eigentlich mit der Sonne mit. So.
Raphael Urweider ist ein vielgefragter Mann. Er schreibt Theaterstücke, ist Teil eines Show-Ensembles, reist mit seiner Frau für Performance-Vorführungen um die ganze Welt, war oder ist Rapper und hat eine Zeit lang das Berner Schlachthaustheater geleitet. Soeben ist Raphael Urweiders neuester Lyrikband erschienen. Wildern heißt dieser. Wildern ist nicht der erste Gedichtband des Raphael Urweider, sondern bereits der 4. Der letzte, der liegt allerdings bereits 10 Jahre zurück. Brauchen Gedichte einfach mehr Zeit, Raphael Urweider?
Nein, ich brauche einfach länger, je älter das ich werde wahrscheinlich. Nein, es ist auch, es ist halt ein Projekt, ein Gedichtband, das immer hinten ansteht, hinter all den Auftragsarbeiten und den Sachen, die Termine haben, und ich wollte mir auch Zeit lassen. Also ich wollte irgendwas zusammenbringen, das dann auch ein Band gibt und nicht nur ein Bändchen.
In seinem Lyrikband Wildern hat Raphael Urweider ganz unterschiedliche Gedichte versammelt. Mal folgen wir einem Jäger im Wald auf der Jagd, werden dabei Hase und Pflanze, dann wieder tauchen wir ab in vergangene Kindheitswelten und reisen nach Lübeck, London, Hongkong, Neapel, Sevilla und zahlreiche andere Städte.
Dresden. Dunstkreis über Dresden. Keine Elbschwimmer. Ab und an fast schwarze Schilfinseln, solange die Halme noch halten. Ein grasgrüner Gärtner schleicht fast unsichtbar über den Rasen. Wie die Personalbeauftragte, die im dunklen Kleid hinter einer mannshohen dunklen Scheibe sitzt. Kuppeln blitzen goldschwarz auf großen Werbetafeln, machen Werbetafelvermieter Werbung für sich. Ja, also die Hauptserie ist vielleicht eine über Ortschaften oder über Gegenden, übers Reisen. Aber es hat, oder jedes Kapitel hat für mich irgendetwas mit Fremdsein zu tun oder mit fremden Ländern, Entfremdung vielleicht auch als Thema und eben Ortschaften oder Verorten sozusagen. Also es sind alles Serien, die etwas in diesen Themenkreisen sich bewegen.
Es sind unterschiedliche Tonlagen, welche Raphael Urweider in seinen Gedichten versammelt. Seine Sprache lässt auf den ersten Blick nicht erkennen, wie viel Arbeit hinter den kunstvollen Sprachgebilden steckt. Urweiders Verse sind schlicht, leicht und doch kunstvoll.
In dem Moment setzen sich in Barcelona Prostituierte auf ausgelaugte Salonsessel und Sofas, in den dunkel werdenden Gässchen hinter der Rambla. Das Licht, das auf ihre Gesichter trifft, erinnert an alle Arten Make-up.
Gedichtbände sind Bücher, welche im Buchladen oft nicht prominent ausgestellt werden. Der Gattung Lyrik haftet etwas Verstaubtes an. Raphael Urweider widerspricht. Lyrik sei bis heute hochmodern.
Ich finde es eine moderne Gattung in dem Sinn, dass sie immer experimentell ist und auch weil sie schnell ist. Also ich glaube, Gedichte sind einfacher zu lesen oder schneller zu lesen als Romane. Und ich rate den Menschen immer, den Lyrikband auf die Toilette zu legen zum Beispiel. Dann kann man ein, zwei Gedichte lesen und es dann wieder weglegen. Es ist auch nicht linear, also es ist eher von dem her auch etwas Zeitgenössisches, vielleicht wie das Internet oder so. Also man muss nicht eines nach dem anderen lesen im Band. Man kann auch durchscrollen oder von einem zum nächsten hüpfen. Und ich glaube auch eben diese Unmittelbarkeit und Geschwindigkeit der Lyrikkonsumation wäre eigentlich zeitgenössisch. Ja.
Und trotzdem ist es natürlich etwas, was sich einem aufgrund der verdichteten Sprache nicht unbedingt einfach auf Anhieb erschließt. Also das würde ja dann dem Zeitgeist wieder widersprechen.
Naja, man kann auch Tweets lesen, die sich einem nicht gerade beim ersten Lesen erschließen. Ich glaube, verdichtete Sprache ist auch ein heutiges Zeitphänomen, also durch eben Social Media und so weiter. Aber man ist sich halt gewohnt zu entziffern und man lernt es. Und ich denke, man muss Lyrik auch lesen lernen oder wollen. Wenn man es nicht will, dann bringt alles nichts.
Raphael Urweiders neuester Gedichtband «Wildern» ist in allen Buchhandlungen erhältlich. Raphael ist auch live auf Lesetour zu hören. Alle Infos dazu gibt's auch auf unserer Homepage info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Mittwoch, dem 21. Februar. Das nächste aktuelle Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11 Uhr. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den einzelnen Beiträgen gibt es rund um die Uhr auch online auf info.rabe.ch. An dieser Sendung mitgewirkt haben Kevin Wolf, Michael Spahr und Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich das Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr noch länger dranbleibt. Hier kommt nämlich jetzt gerade unsere allseits beliebte Kultursendung Subkutan. Und Monika Hoffmann verratet euch jetzt gerade selber, um was es in der heutigen Sendung geht.
Bei uns heute auf Subkutan geht es um Zwischennutzungen. Wir haben uns gefragt, ob der allgemeine Trend zu temporären Nutzungen unserer Kulturszene schadet oder gut tut. Wir haben uns die Geschichte angeschaut von Zwischennutzungen, dann sind wir ein Projekt besuchen und am Schluss reden wir auch mit einer Firma, die mit Zwischennutzungen Geld verdient.
Die Kultursendung Subkutan jetzt gerade im Anschluss, bleibt dran. Uns vom Rabe Info gehört ihr morgen wieder. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.